Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ob er kommen darf? Ich bin unsicher, weil ich Angst habe, dass er mich verletzt. Aber dann schaue ich auf und spüre ein bisschen Hoffnung. Ich sage, dass es okay ist und er setzt sich neben mein Bett. Er sagt, dass ich ein tolles Mädchen bin und mich nicht auf mein Gewicht reduzieren darf, weil ich mehr bin. Aber ich sehe auch ein unglaublich trauriges und verletztes Mädchen, das alleine vor dem Fenster sitzt und verloren ist. Ich wünsche mir so, dass du es schaffst, dass du lebst. Nimm dir jeden Tag hier drin und lebe ihn einzeln. Denk nicht an gestern und nicht an morgen, nur an heute. Du bist wichtig. Vergiss alles andere und leb. Leb einfach jeden Tag, den du hast. Sieh es als eine Reise zu dir selbst. Alles andere ist egal, solange du lebst. Wir reden ein bisschen und dann verabschiedet er sich und ich esse mein Mittagessen. Nicht ganz, aber einen Teil. Die Stationsärztin möchte eine schnelle Zunahme. Sie steht vor mir und meint, dass sie sonst eine Sonde legen wird, dass sie nicht will, dass ich sterbe. Sie geht und ich weine. Die Tür geht auf und zwei Clowns kommen herein. Sie geben mir und meiner Zimmernachbarin einen Herzluftballon und singen ein Lied. Ich kann ganz leicht lächeln und lege den Ballon neben mein Bett. Die paar Minuten, in denen die Clowns da sind, bin ich abgelenkt. Zum ersten Mal ist jemand bei mir, der lustig und nicht übervorsichtig ist. Der lacht und nicht still neben mir sitzt oder über meine Magersucht reden will. Zum ersten Mal ist jemand bei mir, der trotz allem singt und lacht und nicht erwartet, dass ich esse oder mich erkläre. Ich versuche, mich aufzusetzen. Als mich beide Clowns anlächeln, muss ich auch lächeln. Als sie weg sind, bin ich so erschöpft, dass ich zurück in mein Kissen falle. Ich schaue zu dem kleinen Tisch neben mir auf. Mein Hund, das Erdmännchen, der rote Ballon. Ich schaue zum Fenster. Zum ersten Mal spüre ich, dass ich hier drinnen bin, dass das Leben da draußen ist. Wie schön das Leben wäre, wenn ich wie die Clowns lachen würde und ausgelassen wäre. Egal, was alle anderen denken, die beiden waren glücklich, die beiden leben wirklich. Auf einmal wache ich mitten in der Nacht auf, weil mein Herzkasten Alarm gibt. Ich bin schwach und mir ist unendlich kalt. Ich habe Schmerzen von meinen Knochen, auf denen ich liege. Es ist ganz dunkel. Der Alarm ist so laut, dass mir schwindelig wird. Keiner kommt. Ich sterbe, ist das Einzige, was ich denke. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Ich will mich gegen nichts mehr wehren. Ich bin nur noch schwach. Meine Augen fallen zu und es wird wieder hell in meinem Kopf. Ich sehe mich in hellem Licht auf einer Wiese stehen. Ich sehe etwas Gelbes, Weißes, das immer größer und wärmer wird und spüre ein ganz starkes Gefühl, dass ich aufgefangen werde, dass ich nicht alleine bin. Ich spüre Lebenshunger und das Gefühl von Halt. Keine Schmerzen mehr, keine Angst, nur dieses warme Licht. Dann ist alles weg. Am nächsten Morgen wache ich auf und glaube erst nicht, dass ich lebe. Dann sticht mein Herz. Ich glaube, Gott war heute Nacht bei mir, ist mein erster richtiger Gedanke und ich zittere. Ich sehe die Sonne hinter der Scheibe. Hallo Leben, denke ich. Zum Sprechen und Aufsetzen bin ich zu schwach. Ich wiege noch weniger als gestern. Ich schaffe mein Müsli nicht ganz. Die Visite kommt und die Ärztin sagt, dass ich 4 Kalorienshakes am Tag trinken muss. Ich weine, aber sie geht. Mein Herzkasten schreit und eine Schwester steckt mich ab. Wenn du das Zeug nicht trinkst oder das Essen verweigerst, müssen wir dir eine Sonde legen. Das willst du nicht. Bitte probier es wenigstens. Sie stellt mir ein Glas mit einer dickflüssigen braunen Flüssigkeit auf den Tisch. Dann kommt der Seelsorger und redet mit meiner Zimmernachbarin Lisa und mir. Am Nachmittag macht Lisa das Fenster auf. Ich spüre die Luft und die frische Kälte. Es tut gut. Bis eine Schwester kommt und es schließt, weil es zu gefährlich für mich sei. Lisa und ich reden zum ersten Mal über unsere Ziele. Und sie sagt mir immer wieder, dass ich wichtig bin und alles andere egal ist. Ich schaue aus dem Fenster, als sie telefoniert und trinke Wasser. Die Tür geht auf und Pfarrer Wagner kommt herein, als ich gerade Musik höre und den dritten Kalorienshake für heute trinke. Ich freue mich so, ihn zu sehen. Er setzt sich an mein Bett und ich frage ihn, was für ihn der Sinn des Lebens ist. Irgendwann sagt er, du bist okay, so wie du bist, und du bist nicht alleine. Du kannst nie tiefer fallen als Gottes Hand. Irgendwann reden wir über das Schreiben. Es ist gut, dass du schreibst. Ausdrücken, was dich bedrückt, bevor es dich erdrückt. Ich erzähle ihm davon, wie nah ich mich dem Tod gefühlt habe und wie schwach und dass ich mich aufgegeben habe. Er sieht mich mit seinen großen und warmen Augen lange an. Laura, in deinen Augen ist noch ein bisschen Leben. Du kannst es noch schaffen. Gib dich nicht auf. Du bist nicht allein. Ich fühle mich ein bisschen geborgen. Und das, was ich fühle, ist unendlich traurig und schön zugleich. Er hilft mir beim Aufsetzen und bei meinem nächsten Kalorienshake und dem Abendessen. Bevor er geht, segnet er mich und schenkt mir eine Kette mit einem Kreuz. Als er weg ist, berühre ich die Kette an meinem Hals und denke an seine Worte. Ich habe noch Leben in meinen Augen. Ich kann es noch schaffen. Gott hält mich fest. Als er weg ist, ist es dunkel und ich schaue aus dem Fenster. Ich sehe die Lichter der Stadt, die Häuser, in denen das Leben stattfindet. Ich bin gefangen in diesem Zimmer, hinter der Scheibe. Ich weine. Ich will hier nicht sterben. Ich will noch einmal Luft spüren, Regen, Sonne, Wind, Schnee. Ich will das Leben, das da draußen ist. Ich weine, weil mir Kleinigkeiten plötzlich so wichtig scheinen. Gras unter den Füßen fühlen, Wind in den Haaren. Ich will leben. Ich denke an all die Worte, die ich heute bekommen habe und an die schlimme Nacht. An das Licht, das da war und an das Leben, das ich nicht verpassen will. Ich nehme mir einen Zettel und Stifte und schreibe alles auf, was ich erleben will, bevor ich sterbe. Ich brauche Ziele. Und dieses Mal werde ich sie nicht von einem anderen Menschen abhängig machen oder daran scheitern lassen, dass ich mich dann doch nicht traue, sie umzusetzen. Ich brauche eigene Ziele. Keine, die mir erst ein anderer Mensch vorschlagen muss. Ich muss etwas finden, was ich wirklich will, das ich alleine umsetzen und erleben kann. Dieses Mal brauche ich Ziele, die ich wirklich erlebe. Ich überlege und sammle. Yoga dürfte ich machen, wenn ich 2 Kilo mehr wiege. Meine Haare färben, tanzen gehen, Sport machen. Den Schulweg, ein Konzert, reiten, Sonne spüren, Wind fühlen, lachen. Dieses Mal hängen die Ziele von keiner Person mehr ab. Und dieses Mal ziehe ich es durch. Ich schreibe Dinge wie Gras unter den Füßen fühlen, Sonne, Wind in den Haaren und Regen auf. Wandern gehen, Freunde, lernen zu lachen. Ich will leben. Ich springe meiner Geschichte jetzt eine kleine Stelle weiter, als ich aus der Klinik entlassen bin und wieder in ambulanter Therapie bin. Deine Vergangenheit und deine Geschichte haben dich in der Hand und bestimmen dich. Durch das Schreiben nimmst du deine Geschichte in die Hand und machst etwas damit. Ich glaube, genau deswegen ist es mir so wichtig zu schreiben. Hier habe ich meine Geschichte in der Hand. Ich finde die Worte und ich lasse meine Geschichte nicht mehr mein ganzes Leben und jede Sekunde durchdringen. Wir reden weiter über positive Dinge, über meine Ziele und über das, was in den letzten Tagen passiert ist. Und je mehr wir darüber reden, umso mehr will ich weiterkämpfen und gesund werden. Jetzt kämpfe ich für mein Leben, wo ich doch nicht mal weiß, was das ist. Jeder Schritt ist ein Kampf, weil die Magersucht mich festhält. Und ich, wo ich mich doch selbst verloren habe, muss kämpfen. Für mich. Ich muss mich rund um die Uhr daran erinnern, dass ich das Leben kennenlernen will, bevor ich sterbe. Ich will aufhören, gegen mich zu kämpfen. Ich will für mich kämpfen. Für das Leben. Ich hole mir zu Hause mein Bild von mir selbst in Lebensgröße heraus und lege mich darauf. Dann verliere ich die Fassung und fange an zu weinen. Ich will die Magersucht nicht loslassen. Aber irgendwie überwiegt mein Lebenshunger und ich weiß, dass der Moment kommen wird, an dem ich einen gesunden Körper haben werde und mein Leben. Und dafür muss ich dieses dünne Bild von mir loslassen. Eine Träne tropft auf die mageren Linien und ich schließe meine Augen. Irgendwann stehe ich wieder auf und hole die Liste mit den Dingen, die ich noch erleben will, und wische meine Tränen weg. Das hier ist doch viel schöner als die dünnen Linien. Ich habe doch ein Leben und Ziele. Ein Leben aufzubauen ist doch besser, als eins wegzuwerfen. Ich habe mir eine Übung überlegt, aber schieben wir erstmal Tisch und Stühle zur Seite, sagt meine Therapeutin Frau Stern. Als alles am Rand steht, gibt sie mir einen Wollknäuel. Ich möchte, dass du den Umfang deiner Taille abschätzt und mit der Wolle einen Kreis legst. Ich stehe da und überlege. Ich gehe langsam in die Knie und lege einen Kreis. Ich verändere ihn hin und her, bis ich meine Schätzung realistisch finde. Ich stehe auf und schaue den Kreis nochmal an. Ja, so fühlt sich meine Taille an. Der Kreis passt. Ich schaue auf und zu Frau Stern. Okay? Okay. Sie schneidet das übrige Wollknäuel ab und gibt es mir. Und jetzt misst du den Umfang deiner Taille nach und legst einen Kreis daneben. Ich schaue auf den Kreis vor mir und das Knäuel in meinen Händen. Zögernd lege ich die Wolle um meine Taille und wickle sie um mich. Ich schneide den Faden ab und lege ihn auf den Boden zu einem Kreis. Ich stehe auf und schaue beide Kreise an. Ich bin schockiert. Ziemlicher Unterschied, oder? Fragt Frau Stern nach einer Weile. Ja. Wie geht's dir damit? Fragt sie. Ich weiß nicht. Es ist so schwer zu glauben, dass ich so dünn bin und mich gleichzeitig so dick fühle. Ich kann nicht glauben, dass ich das da bin. Findest du es schön, wenn deine Taille so dünn ist wie die Messung? Ich weiß nicht. Sie wirkt so unecht. Es ist schwer einzuschätzen, wenn ich die Schnüre so auf dem Boden sehe, sage ich. Nimm doch die geschätzte Länge und leg sie um deine Taille. Ich zögere. Ich glaube, ich will es gar nicht sehen. Doch, sie lächelt. Ich lege ganz langsam die Schnur um mich. Mir wird schwindelig, als ich das Loch zwischen meinem Bauch und der Schnur sehe. Meine Schätzung war so groß. Ich schaue auf die gemessene Länge auf dem Boden. Aber so dünn kann ich doch auch nicht sein. Wer bin ich? Frau Stern lässt mir Zeit mit diesen Gedanken. Dann sagt sie, dass ich sicher nie so dick werde, wie ich glaube. Ein bisschen breiter als der dünne Kreis auf dem Boden, aber nicht viel. Was denkst du gerade? Fragt sie. Der dünne Kreis ist ja nicht mal ein Kreis, so kurz ist die Schnur. Wie soll das denn meine Taille sein? Wie soll ich das da sein? Wie kann ich mit dieser Taille leben? Ja, der ist nicht mal ein Kreis, aber das bist du. Du hast es selbst gemessen. Das bist du. Oh Gott, ich breche beinahe ein. Es ist okay, Laura. Wir machen das Gleiche mit meinen Oberschenkeln. Wieder kann ich nicht glauben, dass ich die Realität vor mir auf dem Boden sehe. Das kann kein Oberschenkel sein, schon gar nicht meiner. Ich starre die Kreise vor mir an. Irgendwann sage ich, ich kann es nicht annehmen. Ich sehe die Realität vor mir, aber ich kann es nicht glauben. Ich fühle es nicht so. Das bin nicht ich. Doch sie entgegnet, Laura, das bist du und du bist okay. Es ist okay. Ich schaue die Kreise an und bin fertig. Ich weiß nicht mehr, was ich denke, was ich glaube. Es ist okay. Du schaffst das. Im Moment ist dein Körper so, aber es wird alles gut werden, sagt sie immer wieder. Sie stellt sich neben mich und zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass sie mich versteht. Ich würde gerne ans Ende von meiner Geschichte springen. Das ist ungefähr ein Jahr später, da hat mich meine ehemalige Klinik nochmal eingeladen, weil sie eine Klavierspielerin gebraucht haben, die für eine Art Konzert spielt. Und die Szene, die ich vorlese, spielt bei dieser Begegnung, wo ich dann nochmal in der Klinik war. Nach der Schule fahre ich ans Kinderkrankenhaus. Ich bin vorn Herr Eller, dem Seelsorger in der Kapelle, und gehe durch den Raum. Das Licht fällt durch das rote Glas an den Fenstern und ich bekomme Gänsehaut. Der Ort, an dem ich vor 1,5 Jahren im Rollstuhl war. Das Krankenhaus, in dem ich hätte sterben können. Ich gehe zu den riesigen Fenstern. Vor 1,5 Jahren habe ich 2 Stockwerke tiefer gelegen. Hinter den Fenstern. Die Lichter der Stadt, von denen ich getrennt war. Ich lege meine Hand auf die Glasscheibe und atme durch. Gehe nach vorne und setze mich in eine Bank. Irgendwann kommt Herr Eller herein, zieht mich an und beginnt zu strahlen. Laura, ich nicke. Ich hätte dich nicht erkannt. Ich habe dich vorhin schon aus dem Fenster gesehen, als du ins Krankenhaus gegangen bist. Aber ich hätte nie gedacht, dass du das bist. Wir begrüßen uns und ich bin kurz davor zu weinen. So sehr freue ich mich, ihn zu sehen. Ich hätte nie gedacht, dass sie noch an mich denken. Danke, dass ich heute hier sein darf. Danke, dass du heute hierher gekommen bist. Deine Musik berührt mich sehr. Wir holen zusammen ein Klavier und schieben es in die Kapelle. Während ich mir alles einstelle und mich einspiele, holt er seine Gitarre. Dann fangen wir mit unserer Probe an und als die ersten Takte losgehen, bekomme ich wieder Gänsehaut. Dieses Lied an diesem Ort. Leben ist ein Geschenk, singt Herr Eller neben mir, während ich ihn am Klavier begleite. Sie können stolz sein auf Ihre Tochter, sagt Herr Eller dann zu Mama. Warum haben Sie sich noch an Laura erinnert, fragt Mama. Es war eine sehr besondere Begegnung damals vor 1,5 Jahren. Normalerweise bleiben mir Patienten nicht so lange im Kopf. Aber das war ein sehr spezieller Fall. Dieses verletzte Mädchen, das sich verloren hat und wieder anfängt, an sich zu glauben. Wir lächeln uns an. Danke, dass ich hier sein darf. Das bedeutet mir sehr viel. Magst du vielleicht 1 oder 2 Stücke noch allein spielen? Ich nicke, gehe ans Klavier und beginne mein Stück. Ich vergesse alles um mich. Ich fühle nur noch meine Musik. Und die Geborgenheit, die ich damals in der Kapelle erfahren habe. Als die letzten Töne nicht mehr zu hören sind, schaue ich auf. Es war wunderschön. Du spielst so unglaublich gefühlvoll. Es gibt so viele Pianisten und die meisten spielen wie eine Maschine. Und du spielst tief aus dir raus. Das Stück heißt Regentropfen-Präludium, sage ich. Ich erzähle ihm die ganze Geschichte um das Stück. Der Teil in der Mitte war das Gewitter, laut und bedrohlich. Die Rahmenteile sind wie leichter Regen. Ich finde es schön, wenn man sich zur Musik dieses Bild vom Regen vorstellt. Vielleicht gefällt es dir auch so gut, weil dein Leben ein Gewitter und Regen ist. Und wir beide haben uns mitten in deinem Gewitter kennengelernt. Vielleicht. Ich schaue die Kapelle entlang und berühre den Anhänger meiner Therapeutin, den sie mir zu unserem Abschied geschenkt hat.
Ja. Frau Huber, vielen Dank. Ich bin mir sicher, dass zu diesem interessanten Thema es Fragen aus dem Publikum gibt. Ich möchte noch 2 Sätze vorher dazu sagen. Wer jetzt nicht hier im Publikum darüber sprechen will, verstehe ich voll und ganz. Frau Huber steht nach der Veranstaltung auch hinter dieser Wand noch zum Buchverkauf und Signieren, aber selbstverständlich auch zu Fragen zur Verfügung. Oder Sie kommen am Stand zum Stand vom Manuela Kinzel Verlag. Der ist hier in der Halle 3. D103 ist unsere Standnummer. Da wird die Frau Huber nachher noch zur Verfügung stehen. Wenn es Fragen aus der Öffentlichkeit gibt, ich habe das Mikro vorbereiten lassen, dann gebe ich es gerne noch raus.
Hallo, ich bin eine Mutti von einer Tochter, die 12 Jahre ist. Neuerdings fängt sie an, sich auch im Spiegel dick zu fühlen oder zu sehen. Die Angst ist in mir drin. Wann fing das bei Ihnen an und wie fing das bei Ihnen an, sich anders zu fühlen, wie Sie eigentlich sind?
Also bei mir war es so, ich habe ungefähr mit der Magersucht angefangen, da war ich 14, 15. Und bei mir hatte das den Grund, dass mir mit 12 Jahren ungefähr in der Schule und auch außerhalb von Menschen und außerhalb von einem erwachsenen Menschen wehgetan wurde und ich 2 Jahre lang nicht drüber gesprochen habe und das dann da aus mir rausgebrochen ist. Und das war dann so mein Ventil, den Schmerz an mir selber auszulassen. Und das ging dann auch relativ schnell. Also bei mir war das nicht so, dass ich erst 2 Monate überlegt habe oder mich in meinem Spiegel angeschaut habe. Das war einfach extrem schnell, dass ich gemerkt habe, ich kann den Schmerz anders nicht mehr in mir drin halten. Von dem her weiß ich jetzt nicht genau, wie das bei Ihrer Tochter ist.
Ja, okay, danke.
Ich gebe mir Mikro gerne nochmal weiter. Dann bleiben wir.
Sie haben ja gesagt, dass Sie, also ganz am Anfang auf die Frage, warum Sie das überhaupt aufgeschrieben haben, für sich selber schon geantwortet. Aber was war für Sie jetzt der Anstoß, dass Sie die Geschichte auch öffentlich machen, dass Sie die mit anderen teilen?
Die Therapeutin, die in meiner Geschichte aufgetreten ist, wo ich jetzt gerade vorgelesen habe, die ist letzten Januar schwanger gewesen und dann gegangen. Und bei diesem Abschied war es für mich erstmal eine Art Weltzusammenbruch, weil ich gar nicht mehr wusste, wie es ist, ohne eine Therapeutin zu leben. Und ihr letzter Wunsch an mich war, dass ich das durchziehe und versuche, die Geschichte zu veröffentlichen. Und als sie dann weg war, habe ich irgendwie wieder Strukturen, eine Aufgabe gebraucht. Und dieser letzte Wunsch von ihr, das zu machen, war dann irgendwie das, woran ich mich geklammert habe. Und wo ich gewusst habe, auch wenn ich jetzt gerade mich allein fühle, aber das ist was, was sie wollen würde und was für mich auch richtig sein wird.
Wussten Sie von Anfang an, dass Sie krank sind? Hatten Sie eine Krankheitseinsicht? Also wussten Sie, warum Sie ins Krankenhaus müssen und haben das eingesehen?
Also ich habe irgendwo schon gefühlt, dass ich nicht mehr so fit bin und klar, man weiß, dass man wenig isst und so. Aber ich wollte es schon nicht einsehen, weil ich gewusst habe, wenn ich jetzt in Therapie gehe oder dazu stehe oder das so ans Licht kommt, dann werde ich zunehmen müssen. So tief innen drin habe ich schon gespürt. Aber so wirklich dazu stehen oder das dann glauben wollen, das ging eigentlich ganz lang gar nicht.
Und wie lange hat es gedauert vom Krankenhaus? Also wie lange hat dieser ganze Krankheitsweg gedauert?
Also es waren immer wieder Höhen und Tiefen drin und ich hatte zwischendurch auch mal Normalgewicht und bin dann durch Rückschläge aber wieder ganz tief gefallen. Und es waren ungefähr 2 Jahre, wo es immer wieder rauf und runter ging. Genau. Das im Krankenhaus war dann eben so der absolute Tiefpunkt.
Dankeschön.
Jo, dann steht Frau Laura Huber selbstverständlich, wie gesagt, noch anderweitig für Einzelfragen zur Verfügung. Und Sie können das Buch auch, wie gesagt, hier erwerben. Und Laura Huber wird es sicherlich gerne signieren. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.